Ja, ihr habt ja gehört, wir haben so eine Predigtserie, Jesus und. Und mein Titel lautet Jesus und die Pflanzen oder Jesus und die Pflanzengleichnisse. Die Pflanzen stehen natürlich für Menschen. Und ich meine, jetzt haben wir letzte Woche, hat Florian über die Jesus und die Reben gepredigt. Ich muss sagen, ich hatte dieses Thema schon im September ausgewählt und hatte dann eigentlich einen Termin im November. Jetzt hat der Ulf mich gebeten, heute mit ihm zu tauschen. Jetzt hören wir heute, werden wir auf jeden Fall, Johannes 15 werden wir heute auf jeden Fall auch nochmal hören. Aber gut, so ist es. Also, Jesus und die Pflanzengleichnisse, beziehungsweise wir werden uns als erstes mal was von Johannes dem Täufer anschauen und lesen, und zwar Matthäus 3, Vers 10. Matthäus 3, Vers 10. Hier spricht Johannes der Täufer bei einem seiner Predigten, als er öffentlich in der Wüste auftritt und sein Werk beginnt als Wegbereiter von Jesus. Und er spricht hier zu den Pharisäern. Und hier benutzt er im Neuen Testament einen Vergleich mit einer Pflanze. Und zwar sagt er hier, als die Pharisäer zu ihm kommen: Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das sagt Johannes der Täufer hier zu den Pharisäern. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Dann lesen wir in ein paar Kapitel weiter, in Matthäus 7, dann nimmt Jesus den gleichen Vergleich. Er führt ihn ein bisschen deutlicher aus, er redet hier über falsche Propheten und er beschreibt es hier ein bisschen deutlicher. Er sagt hier: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Hier Jesu Ausführung. Hier redet er auch über einen guten Baum und vergleicht es mit dem und stellt gegenüber den schlechten Baum. Also wir werden jetzt erstmal, ich werde erstmal die verschiedenen Vergleiche jetzt mal aufzählen quasi oder vorlesen. Das Gleichnis vom Sämann gibt es natürlich noch, das kennt jeder, behaupte ich, deswegen werden wir es jetzt nicht ausführlich lesen. Im Gleichnis vom Sämann sät Gott einen Samen und aus dem Samen kann eine Pflanze wachsen und diese Pflanze kann viel Frucht bringen. Es wird nicht weiter beschrieben, was für eine Pflanze, aber diese Pflanze kann wachsen und wenn sie auf einem guten Boden wächst, dann wird sie auch viel Frucht bringen, sagt das Gleichnis vom Sämann. Dann in Matthäus Kapitel 13, da vergleicht Jesus das Himmelreich in Vers 31, Matthäus 13, Vers 31, da vergleicht Jesus das Himmelreich mit einem Samen, beziehungsweise, ja genau, mit einem, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Also hier vergleicht Jesus das Reich Gottes mit einem Samen, der wächst, der dann ein Senfbaum wird. In Lukas 6 werden wir auch nicht lesen. Da redet auch, predigt Jesus, da ist auch nochmal der Vergleich mit dem guten Baum, dem schlechten Baum. Dort ist es allgemeiner gehalten, da hat es nicht den Bezug zu falschen Propheten oder so, sondern allgemein drückt er das aus. Der gute Baum bringt gute Früchte, der schlechte Baum bringt schlechte Früchte. In Johannes 12, werden wir auch nicht lesen, da vergleicht Jesus sich selbst mit einem Weizenkorn, das in die Erde fällt. Ist das Weizenkorn, fällt in die Erde und es bringt viel Frucht. Also, wir sehen hier bisher Pflanzen, Bäume, verschiedene Bäume, sage ich mal, oder undefinierte Bäume, einmal den Senfbaum. Und das lesen wir jetzt auch noch, natürlich muss das natürlich hier auch rein, Johannes 15, und zwar ab Vers 5. Johannes 15, ab Vers 5. Da sagt Jesus: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und dann lesen wir noch den Vers 16. Da heißt es, da sagt Jesus: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das sagt Jesus hier in Johannes 15. Nun, Johannes 15 mit dem Weinstock ist ein bisschen anders, denn also in dem Sinne, dass hier Jesus schon der Weinstock ist und die Jünger die Reben an dem Weinstock sind. Also das heißt, die sind hier nicht selber aus einem Samen hochgewachsen, sondern Jesus ist der Weinstock und die Reben, die Jünger, die Christen sind am Weinstock dran. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu den anderen, wo der Samen und die Pflanze und der Baum, also wir haben Pflanze, Baum und den Weinstock. Also wir sehen hier zum einen, dass Jesus nicht meint, ja, es ist genau so oder genau so. Wir sehen, das Prinzip ist ähnlich. Es geht um Pflanzen, es geht um Wachstum, es geht um Frucht. Und je nachdem legt er mehr Wert auf diesen Aspekt oder eben hier beim Weinstock auf diese enge Beziehung zu ihm und in ihm zu bleiben. Nun, jetzt wollen wir uns, wir wollen uns vor allem den fruchtbaren Baum, den Baum, der gute Früchte bringt, anschauen. Ja, also so sieht ein Baum aus, so stellen wir uns das vor, würde ich sagen, es ist ein schönes Bild von einem Baum, der viel Früchte und gute Früchte trägt. Aber dennoch reden wir jetzt mal darüber, was Jesus hier in Johannes 15 sagt. Also, hier in Johannes 15 sagt er, also entweder bleibt man in Jesus und bringt viel Frucht oder man bringt keine Frucht. Und er sagt, wer keine Frucht bringt, wird weggeworfen und ins Feuer geworfen. Ich meine, wir wissen, was das bedeutet. Nicht so schön, aber das sagt Jesus. Und zwar sagt er das hier zu seinen Aposteln. Ich meine, der sitzt hier mit Petrus, Johannes, Jakobus und den anderen. Und er sagt es, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen und ins Feuer geworfen. Er sagt er zu denen, mit denen er 3 Jahre unterwegs war, die er selber als seine Freunde bezeichnet hat. Warum sagt er das? Warum sagt er das überhaupt? Wäre es uns nicht eigentlich lieber, er würde nur den einen Aspekt sagen, ja, wer in mir bleibt, bringt viel Frucht, das einfach weglassen da mit dem. Aber nee, er sagt es. Und auch beim Baum sagt er ja ganz klar, der schlechte Baum bringt schlechte Früchte, wird abgehauen, ins Feuer geworfen. Der gute Baum bringt gute Früchte. Das ist natürlich, was Gott gefällt. Und warum sagt er das? Nun, weil es passieren kann, weil es passieren wird. Das weiß Jesus und deswegen sagt er das. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich glaube, dass jede christliche Gemeinde, die mehr oder weniger aktiv ist, die wähnt sich eher für einen schlechten Baum oder für einen guten Baum? Die wähnt sich eher für einen guten Baum. Und zumindest auf dem Weg dahin. Und jeder Christ, der bewusst als Christ lebt und christliche Aktivitäten in seinem Leben hat, wähnt sich doch eher als einen guten Baum oder auf dem Weg zu einem guten Baum, sage ich mal. Das heißt, unser eigenes Urteil, wir wissen das, unser Herz ist ein trügerisches Ding und kann uns sehr, sehr leicht betrügen. Wir wissen doch, und du weißt es von dir, ich weiß es von mir, wir können so selbstbetrogen sein, wenn wir irgendwas unbedingt glauben wollen, dann glauben wir das, obwohl es genug Gründe gibt, das eigentlich in Frage zu stellen. Aber wir wollen manchmal Dinge einfach glauben. Was weiß ich zum Beispiel, dass eine Person dich mag, dabei hat sie sich schon mehrfach so verhalten, dass es nicht so ist, aber du willst es unbedingt oder du hoffst es so sehr. Und man will, manchmal, wir Menschen, wir sind selbstbetrogen, machen wir uns nichts vor, wir sind gerne selbstbetrogen, weil es manchmal zu schmerzhaft ist, der Wahrheit oder der Realität ins Auge zu schauen. Nun, und deswegen müssen wir uns erstmal eine grundsätzliche Frage stellen. Wenn Jesus das sagt, Frucht, viel Frucht oder keine Frucht? Er stellt dir gegenüber viel Frucht oder keine Frucht. Oder schlechte Frucht vom Baum, gute Frucht. Eine grundsätzliche Frage, die wir uns stellen müssen. Können wir scheitern? Kann die Gemeinde Christi Berlin scheitern? Kann die internationale Gemeinde Christi, kann die scheitern? Weiß nicht, was du denkst. Ich denke, natürlich können wir scheitern. Und auch die internationale Gemeinde Christi kann scheitern. Nun, das ist ein Gedanke, der uns sicherlich nicht angenehm ist, aber ich glaube, er ist nun mal Realität. Ich weiß nicht, ob du schon mal, oder du hast sicherlich schon mal das Alte Testament gelesen. Ich weiß, irgendwann als junger Christ, irgendwann liest man mal das Alte Testament. Manche lesen auch zuerst das Alte Testament. Aber sagen wir mal, die meisten fangen mit dem Neuen Testament an, lesen irgendwann mal das Alte Testament. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich irgendwann mal das Alte Testament gelesen habe und habe dann das Buch der, irgendwann fängt es bei Richter an. Bei Richter fängt es dann an, eine Generation mit Gott, zwei Generationen ohne Gott. Eine Generation mit Gott, wieder eine ohne und so weiter und so weiter. Und das geht durch das ganze Alte Testament. Und du fragst, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal das gelesen habe, ich dachte, das gibt es doch nicht, wieso, warum ist das so? Konnt's nicht so richtig verstehen, aber da ist es offensichtlich. Also es ist im Alten Testament immer und immer wieder passiert. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, Moment, ja, der alte Bund, der neue Bund ist ja viel besser. Ja, ist er auch. Ja. Aber dennoch, ich meine, erstens mal sagt Jesus das im neuen Bund. Ja, und wir kennen ja auch noch die Stellen, wenn er sagt, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr. Wir sind ja im neuen Bund und er zeigt diese beiden Gegensätze im neuen Bund sehr, sehr deutlich auf. Und wenn du dir die Kirchengeschichte anguckst, ich meine, daran haben wir zwar kein biblisches Zeugnis darüber, aber wenn man so die ersten Jahrhunderte mal, danach sieht es schon ganz schön düster aus, würde ich sagen. Also, wir können scheitern. Nun, was glaubst du, wer wird eher scheitern? Der sich einredet, nein, ich will da gar nicht dran denken. Nein, das wird schon nicht passieren, Gott wird schon dafür sorgen. Es kann gar nicht passieren. Nein, darüber will ich gar nicht nachdenken. Es ist, nee, keine Option. Nein, ich werde nicht scheitern, wir werden nicht scheitern. Oder der sagt, wenn ich mir die Bibel angucke, es sind alles Menschen, die sind weder besser noch schlechter grundsätzlich als ich oder als wir, die gelebt haben. Wenn man sich die Worte Jesu anguckt und sagt, und dann ganz ehrlich zu sich ist, ich bin ein Sünder, ich habe mein Leben lang der Lüge zugehört, habe in der Welt gelebt und ich sehe, was Jesus sagt und ich sehe, was passiert ist in der Geschichte, natürlich kann ich scheitern. Natürlich können wir scheitern. Wer von den beiden, was glaubst du, wer scheitert eher von den beiden? Ich denke, der sich einredet, kann doch gar nicht passieren. Nein, bloß nicht dran denken. Weil genau deshalb wird er sogar wahrscheinlich scheitern. Weil er sich gar nicht damit auseinandersetzt, weil er sich gar nicht darauf vorbereitet, weil er damit gar nicht umgeht. Deswegen kann er scheitern. Nun, jetzt schauen wir uns den Baum an. Jetzt wollen wir uns mehr auf den Baum konzentrieren. Ich meine, Jesus sagt zu den Johannes der Täufer sagt zu den Pharisäern, ihr seid ein Baum, ein schlechter Baum, der abgehauen wird. Okay, da kann man sagen, okay, ein Pharisäer ist ein einzelner Mensch, kann ein Baum sein scheinbar. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass der eine Pharisäer ein schlechter Baum ist und der andere Pharisäer ein guter Baum. Ich glaube, die sind alle schlechte Bäume. Und es ist wahrscheinlich eher ein Baum, an dem alle die Pharisäer praktisch, mit dem sie verbunden sind oder die Früchte dieses Baumes von mir aus sind. Aber sagen wir mal, ich denke schon, dass unser Leben durchaus, wir haben ja, Jesus war im Sämann, ist es ja auch, da sind wir eine Pflanze, die Frucht bringt. Und aber auch natürlich, glaube ich, auch als wir als Gemeinde sind natürlich, ich glaube auch, dass wir als Gemeinde ein Baum sind, der Früchte bringt. Okay, jetzt haben wir ja letzte Woche gehört von Florian. 10 Jahre kein Wachstum. 10 Jahre kein Wachstum in der Gemeinde. Nun, dann kann man sich fragen, ja, was heißt das nun? Ist das viel Frucht? Bringen wir viel Frucht? Sind wir ein guter Baum, der gute Früchte bringt? Viele gute Früchte, Frucht, die bleibt? Scheint wohl eher nicht so der Fall zu sein. Nun, jetzt haben wir so eine Vorstellung, naja, aber es ist ja nicht keine Frucht. Ich weiß nicht, aber wir haben, glaube ich, wir haben dann so Vorstellungen, so naja, mit keine Frucht, da meint Jesus wahrscheinlich 0,0000 und dann noch 100 Nullen Frucht. Naja, also bei uns gibt es aber bestimmt doch 0,05 Frucht, oder? Also sind wir nicht keine Frucht. Und ich glaube, genau deswegen stellt Jesus gegenüber viel Frucht und keine Frucht. Und bei viel Frucht werden wir wohl zugeben müssen, dass das nicht der Fall ist. Wir würden uns auch wohler fühlen, wenn Jesus zum Beispiel sagen würde, wer in mir bleibt, der liest regelmäßig in der Bibel, der betet regelmäßig, der geht zum Gottesdienst, der singt christliche Lieder und so weiter und so weiter. Dann hätten wir gute Karten. Aber Jesus sagt, als der Maßstab, den Gott an uns, an eine Gemeinde, an sein Reich setzt, heißt es, wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Nun, wir wollen natürlich, wie ich ja vorhin gesagt habe, wir wollen natürlich glauben, ja, wir sind in Jesus, ich mach doch, ich will doch. Und genau deswegen sagt Jesus hier, sagen wir mal sozusagen, einen objektiven, wobei er ist nicht ganz objektiv, es ist der subjektive Maßstab von Gott, aber da Gott nun mal Gott ist, ist sein Maßstab halt absolut. Und er sagt, wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Das heißt, wir müssen imstande sein zu sagen, wenn Jesus das sagt und es zutrifft, dann heißt das, dass wir nicht in Jesus sind. Und wenn wir aber das nicht wahrhaben wollen und trotzdem sagen, nein, dann ist das irgendwie blöd, die Situation. Deswegen sagt es Jesus als seinen Maßstab, seinen objektiven Maßstab, wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Wer nicht in mir bleibt, bringt keine Frucht. Okay, was machen wir mit dem Baum? Also wenn wir jetzt uns vorstellen, das ist unsere Gemeinde, eine Gemeinde. Ich glaube, was wir machen, ist, wir unterteilen den Baum, die Äste in verschiedene Dienste. Teendienst, Studentengruppe, Familienkreise, Gottesdienst, Lobpreis und so weiter. So haben wir so verschiedene Dienste. Und das muss jetzt auf der Seite stehen. Ja. Jetzt habe ich leider eine Sache übersprungen, die ich eigentlich zuerst sagen wollte. Genau, also ich glaube, was wir erlebt haben, also was wir verstehen, was wir erlebt haben in unserer Gemeinde, wurde auch schon erwähnt. Wir haben eine gute Frucht gesehen zum Beispiel. Und wir sehen da, es waren tendenziell in den letzten 10 Jahren junge Menschen, die herangewachsen sind. Und natürlich, wir freuen uns, haben uns gefreut, da ist eine gute Frucht. Da wächst eine gute Frucht heran. Denn was wir dann tun ist, wenn wir sagen, okay, wenn da eine gute Frucht ist, dann sind wir ja auch ein guter Baum. Wunderbar. Nun aber, was ist mehr als einmal passiert? Wir gucken auf den Baum und eines Tages, huch, wo ist denn die gute Frucht? Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes abgefallen. Und dann sieht man am Boden, das war gar keine gute Frucht. Ja? Und wir haben so manchmal, wir können dazu neigen, die Denkweise zu haben, naja, also wenn wir gute Frucht bringen, dann sind wir auch als Baum gut. Und deswegen hoffen wir so sehr, da ist doch Frucht, da ist doch gute Frucht. Wir wollen das unbedingt sehen. Ich glaube, Gott sendet uns eine Botschaft damit. Denn wenn sich dann zeigt, die Frucht ist aber gar nicht gut, dann ist der Baum schlecht und bringt schlechte Frucht. Und solange der Baum schlecht bleibt, kann er keine gute Frucht bringen. So sehr wir das auch noch hoffen, so sehr wir vielleicht dafür schwitzen und uns anstrengen, er kann keine gute Frucht bringen. Nun, jetzt gehen wir zurück zu dem Bild. Wir unterteilen das verschiedene Dienste. Und ich glaube, was wir machen ist, wenn wir merken, und ich glaube, wir merken das mindestens unterbewusst, was weiß ich, egal jetzt welcher Ast, Studentengruppe, Familienkreise, ist egal, irgendeiner, denkst du, hey Mensch, also der Ast, der sieht nicht gut aus. Der sieht so schwach aus. Komm, wir müssen was machen. Weißt du, was wir machen? Wir stützen den Ast. Wir müssen den Ast stabilisieren. Wir stellen uns drunter und stützen den Ast. So, im Abstand von 1 Meter. Und weißt du was? Und dann machen noch ein paar Geschwister, werden regelmäßig die Blätter benetzen und wir werden die Blattläuse entfernen. Das wird doch bestimmt helfen. Was meinst du, wird das jemals den Baum zu einem guten Baum machen? Natürlich nicht. Aber was es macht, ist, es ist total anstrengend. Es ist total anstrengend, da zu stehen und den Ast zu tragen und all diese Aktivitäten zu tun. Es ist total anstrengend und das Tückische ist, du hast das Gefühl, ich tue ja was fürs Reich Gottes. Ich mache ja was für den Baum. Ich will ja dem Reich Gottes helfen. Es ist total anstrengend, aber es nützt nichts. Es ändert daran überhaupt nichts. Dadurch wird der Baum zu keinem guten Baum und er wird keine gute Frucht deswegen bringen. Nun, was könnte denn der Grund sein, warum wir nicht in Jesus bleiben? Ganz einfach, es gibt einen Grund. Wir glauben zu viele Lügen des Teufels. Wir glauben einfach zu viele Lügen des Teufels. Als da zum Beispiel eben wäre, ich glaube, wir neigen, was wir manchmal, weißt du, was das Gegenteil ist von Glauben in einer christlichen Gemeinde? Das ist nicht der plumpe Unglauben. Ja, nee, Gott gibt's nicht, die Bibel ist doch gar nicht von Gott. Nein, das ist nicht wirklich das, womit wir ringen. Der Feind vom Glauben in einer christlichen Gemeinde ist nicht der Unglaube in dem Sinne, natürlich ist es trotzdem Unglaube, es ist Wunschdenken. Also wir stellen uns manchmal hin, oder irgendeiner kommt mal daher und sagt, ich glaube, der Baum, in einem Jahr bringt er wieder gute Frucht. In einem Jahr bringt er wieder gute Frucht. Dann geht das Jahr vorbei, er bringt keine gute Frucht. Dann wiederholt man das einfach. Ich glaube, nächstes Jahr, wir brauchen einfach mehr Geduld, ich brauche nächstes Jahr bringt der Baum wieder gute Frucht. Nun, das ist nur Wunschdenken, das ist kein Glaube. Denn Glaube hat Kraft und aus Glauben wächst was und Glaube geschieht, Glaube bewirkt. Und Wunschdenken ist kraftlos. Wunschdenken hat mit Glauben nichts zu tun, es ist einfach Wunschdenken, aber es hört sich an wie Glauben. Man kann sich sogar selber einreden, man hätte Glauben. Dabei ist es nur Wunschdenken. Aber Wunschdenken ist kraftlos. Ja? Oder eben wir machen all die Aktivitäten. Okay, wir erkennen, der Jugenddienst braucht da. Wir brauchen da, wir müssen da was machen, Aktivitäten. Und dann, wenn Gott das sieht, dann werden wir wieder gute Frucht bringen. Nach einem Jahr merkt man so, jetzt haben wir ganz schön viel Action gemacht, aber so richtig was gebracht hat es auch nicht. Ich weiß warum. Wir haben die Alten und die Schwachen vergessen. Ja, was sind wir nicht für schlechte Christen? Was sind wir nicht für schlechte Christen? Wir haben die Alten und die Schwachen. Wir achten jetzt darauf, dass wir jetzt die Alten und die Schwachen in der Gemeinde unterstützen. Und dann machen wir das ein Jahr. Und dann, der Baum bringt immer noch keine Frucht. Man merkt, es hat sich doch nichts wirklich grundlegend verändert. Ja, weißt du was, wir haben die Schwachen draußen vergessen. Lass uns irgendwie um Obdachlose kümmern oder Ähnliches. Wir lassen uns Hilfsprojekte machen. Und so weiter und so weiter. Weißt du, wer uns solche Aufgaben gibt? Die gibt uns niemand anderes als der Teufel. Der Teufel, der hat für Ungläubige hat er natürlich ganz andere Lügen auf Lager. Ja? Die glauben, was weiß ich. Also ein Freund von mir, ein alter Freund von mir zum Beispiel, der glaubt von ganzem Herzen, der Mensch braucht den Rausch. Und damit meint er im Wesentlichen den Alkoholrausch. Was er quasi damit meint, ist so, das Leben ist so anstrengend, ist so beschwerlich, ist mit so viel Schmerzen und Enttäuschungen verbunden und so anstrengend. Manchmal, da braucht man einfach die paar Stunden, wo man einfach alles vergessen kann und sich und so weiter. Also mit sowas braucht uns der Teufel nicht zu kommen. Als bekehrter Christ weißt du, okay, das ist Quatsch. Ja, aber mit Christen hat der Teufel ganz andere Sachen. Er gibt uns quasi unlösbare Aufgaben. Ja, er sagt uns zum Beispiel, vielleicht hast du das auch schon mal in der Gemeinde erlebt, ich habe das schon mehrfach erlebt, es wurde ich gefragt, ich habe gehört, wie es andere gefragt wurden, wahrscheinlich habe ich es früher auch mal andere gefragt. Wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, ich habe so Probleme in einem größeren Bereich in meinem Leben, was weiß ich, Ehe, Arbeit, Kindererziehung oder so. Irgendwie, obwohl, ja, ich bete und so, aber irgendwie, da ändert sich nichts, da passiert irgendwie nichts und ich merke ja, die Sünde ist da im Gange. Dann kriegt er manchmal die Frage zu hören, Bruder, hast du wirklich alles probiert? Hast du wirklich alles gemacht, was du tun kannst? Schlechtes Gewissen. Ja. Ja, weißt du, diese Frage, die hat uns niemand anderes als der Teufel geflüstert. Wie willst du denn auf diese Frage jemals mit Ja, hab ich Man kann immer noch mehr machen, man kann immer noch mehr beten, noch länger, man kann noch mehr um Rat fragen und so weiter und so weiter. Und was ist das überhaupt? Was ist das überhaupt für ein Bild von Gott? Ich meine, Gott sagt, ihr könnt nichts Gutes tun, in euch wohnt nichts Gutes, aber dann soll er zu uns sagen, hast du auch wirklich alles gemacht, du? Und dann helfe ich dir erst, wenn du alles gemacht hast, wenn Gott doch genau weiß, wenn wir, was wir machen, da kommt nichts Gutes dabei raus. Das ist der Teufel, hier, geh da lang, mach, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, es reicht nie, es ist nie genug, ich muss immer noch mehr machen für Gott. Und dann irgendwann, und wenn er dir dann nicht hilft, dann wirst du immer denken, ja, ich habe irgendwas vergessen. Irgendwas habe ich nicht gemacht. Was ich hätte machen, aber er verrät dir scheinbar auch nicht, was du machen sollst. Das ist einfach Blödsinn, das ist einfach eine Lüge vom Teufel. Und genauso die Geschichte mit diesen Aktivitäten. Lass uns machen und noch länger und noch länger. Der Teufel erzählt uns, ja, seine Lüge ist eigentlich, ihr müsst euch immer anstrengen, ihr dürft nie aufhören, immer weitermachen. Und wenn es anstrengend ist, na ihr wisst ja, ne, Jesus hat ja gesagt, Kreuz tragen. Anstrengend heißt, ich tue das Richtige. Und er schickt dich auf einen Weg und dann glaubst du auch noch, ja, irgendwann, wenn ich nur nicht aufhöre, wenn ich nur immer weitermache, und es ist ja anstrengend, Gott sieht, ich streng mich an, dann wird irgendwann daraus was Gutes erwachsen. Tja, wenn es aber der falsche Weg ist, dann wird daraus nie irgendwas Gutes erwachsen, weil der Teufel dich auf den Weg geschickt hat. So kriegt er die Christen wissen, ja, wir müssen ja einen Weg gehen und er ist anstrengend und es dauert, wir brauchen Geduld und so weiter. Und dann schickt er dich mit dieser Lüge auf den Weg und du gehst und gehst und gehst und da kommt nie was. Und dann heißt es immer, ja, du musst noch weitergehen, du musst noch dies machen, wir müssen noch das machen und wir glauben, irgendwann wird daraus irgendwas werden. Nee, wird's nicht. Und wie gesagt, du denkst, du tust was fürs Reich Gottes. Das ist das Tückische. So, aber was sagt uns Gott? Im Psalm 127, Vers 1 und 2, da sagt Gott, ich glaube, genau das ist, was unsere Gemeinde beschreibt und was wir machen, was geschieht. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und euer sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt Gott seinen Geliebten im Schlaf. Ihr arbeitet umsonst, wenn Gott nicht das Haus baut. Und fühlt sich unser Christenleben nicht so an? Wir haben ja auch gehört, wir haben viel gemacht, weil wir glauben, wir müssen einfach immer nur weiter und weiter und weiter machen. Aber wir machen die falschen Dinge. Wir stützen den Ast, aber der Baum wird deswegen nie zu einem guten Baum. Deswegen wollen wir uns fragen, naja, wie wird denn nun aus einem schlechten Baum ein guter Baum? Das ist ja die entscheidende Frage. Wie wird aus einem schlechten Baum ein guter Baum? Denn das Gute ist, das ist absolut möglich. Und Gott will das natürlich herbeiführen. Und er kann das herbeiführen. Was sehen wir hier? Der gleiche Baum, der gute Früchte bringt. Warum bringt er gute Früchte? Weil er tiefe und große Wurzeln hat und über die Nahrung und Wasser bekommt. Über die Wurzeln. Ich habe bei Wikipedia gelesen, dass ein Baum, dass die Wurzelmasse fast genauso groß sein kann wie das Sichtbare. Und wenn du dir einen richtig großen Baum anguckst, dann denkst du dir, boah, was da unten sein soll, muss. Die Wurzeln können fast genauso viel Masse haben wie das, was da oben. Und die Wurzeln sind es, die den Baum, und worin sie natürlich verwurzelt sind, das macht den Baum zu einem guten Baum. Und dann wenn er im richtigen Erdreich verwurzelt ist, dann bringt er gute Frucht. Es ist gar nicht anders möglich. Jesus sagt ja, der gute Baum bringt lauter gute Früchte, weil er ein guter Baum ist. Nun, das Besondere ist an den Wurzeln, was wir bedenken müssen, ist, das passiert im Unsichtbaren. Ja, passiert im Unsichtbaren. Das sieht man nicht unbedingt. Ja? Nun, wenn Jesus sagt, ja, wir sind eine Pflanze und auch wir, ne, das Gleichnis vom Sämann. Nun, was ich glaube, wenn du als Christ, wenn deine Wurzeln tiefer gehen und im guten Erdreich verwurzelt sind, dann sieht man das zwar nicht von außen, aber du weißt, dass du stärker wirst. Du weißt, dass du am Wachsen bist. Und du weißt, dass du stärker wirst, dass deine Pflanze stärker wird. Und dann wird sie irgendwann auch Frucht bringen. Aber das passiert im Unsichtbaren. Wir bewegen uns lieber im Sichtbaren. Lass uns machen und tun. Aber hier unten im Unsichtbaren passiert das Eigentliche. Nun, worin sollen die Wurzeln verwurzelt sein? Natürlich im Wort Gottes. Im Wort Gottes müssen die Wurzeln tief verwurzelt sein. Das ist doch, was uns Gott gegeben hat. Nun, du wirst denken, mein Gott, wie oft habe ich schon gehört, du sollst mehr in der Bibel lesen oder so. Ja? Da gibt es einen großen Unterschied, wie man in der Bibel liest und vor allem, warum man sie liest. Es ist eigentlich so einfach. Jeder Jünger liest in der Bibel. Jeder Jünger betet. Aber nicht jeder, der in der Bibel liest, ist ein Jünger. Und nicht jeder, der betet, ist ein Jünger. Ein Jünger, der liest in der Bibel, weil es ihn hungert und dürstet, weil er darin Gott findet, weil er darin die Wahrheit findet. Was sagt die Bibel über Jesus in Johannes Kapitel 1? Jesus ist das Wort. Das heißt, Jesus ist das Wort. Wenn wir die Bibel lesen, dann lernen wir Jesus, dann lernen wir Gott besser kennen. Und das heißt, ein Jünger, der hungert und dürstet, der will seine Wurzeln in diesem Wort vertiefen. Und wenn das nicht passiert, dann treten wir auf der Stelle, dann drehen wir uns im Kreis. Und ich weiß, dass man lange auf der Stelle treten kann und sich lange im Kreis drehen kann. Ich selber bin, nachdem ich aus dem Gemeindedienst ausgeschieden bin, Anfang der 2000er Jahre, würde ich heute im Nachhinein sagen, ich bin 15 Jahre auf der Stelle getreten, habe mich im Kreis gedreht. Da wäre nie was bei rumgekommen, nie. Man kann sich sehr, sehr lange im Kreis drehen und auf der Stelle treten und ist trotzdem aber beschäftigt und macht und tut und so weiter. Das schon. Und klar, der Christ denkt auch, ja, Gott hat ja Geduld, das stimmt schon. Gott hat viel Geduld, aber auch Gottes Geduld ist nicht unendlich. Ja? Wir müssen schon eines Tages dazu kommen, zu erkennen, worum es geht und wie wir ein guter Baum werden. Nun, die Bibel ist das Wort Gottes und unsere Wurzeln müssen darin verwurzelt sein. Und wir lesen mal in Hebräer Kapitel 4, die Stelle haben wir auch schon oft gehört, Hebräer Kapitel 4, Vers 12, da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes ist ein Schwert und vor allem es dringt durch. So, und wenn wir vorher gehört haben, das Wort Gottes ist Jesus, das heißt nichts anderes, als dass Jesus immer tiefer in dein Herz will. Aber du musst ihn da auch reinlassen. Und du fragst dich, mit welcher Einstellung liest du in der Bibel? Weil ein Jünger das tut, dann bist du kein Jünger, wenn du mit der Einstellung die Bibel liest. Wenn du die Bibel liest und sagst, ich muss Jesus besser kennenlernen, ich will die Schätze finden, die darin verborgen sind, dann bist du auf einem guten Weg. Und das Wort, Jesus selbst will tiefer in unser Herz dringen und dadurch wachsen wir. Und das heißt, das Wort Gottes, es hilft dir auch nicht viel, wenn du am Morgen mal deine Bibel liest und dann im Alltag halt so vor dich hinlebst. Wir müssen das Wort Gottes auch so lesen, dass es in unserem Herzen bleibt, damit du im Alltag in den verschiedenen Situationen mit Beziehungen, mit anderen Menschen, mit Kollegen, in der Familie, bei der Arbeit, aber auch mit finanziellen Situationen oder Dingen, die dir passieren, sage ich mal, im Leben, dass das Wort deinem Herzen nahe ist, damit du es anwenden kannst. Du wirst nicht jeden Tag genau das erleben, was du zufälligerweise in der Kraftzeit gelesen hast. Das Wort Gottes muss immer mehr und immer tiefer in unser Herz eindringen. Es muss unser Herz immer mehr erfüllen und bestimmen, sodass wir im Leben das Wort Gottes anwenden können. Und wenn wir darin verwurzelt sind, dann werden wir auch ein guter Baum. Dann werden wir auch ein guter Baum werden. Ich kenne Christen, die sagen, also zum Beispiel, zum einen ist dieses ich fühle mich geschnitten, ist bei uns so ein bisschen so eine Redewendung geworden, die dann eher so oberflächlich ist, ja, ich bin geschnitten worden und das war es dann aber auch. Ja, okay. Aber ich kenne auch Christen, die sagen durchaus, da habe ich schon erlebt, die sagen, oh, das hat mich geschnitten und du siehst es ihrem Gesicht an, ja, da ist was passiert. Aber dann hörst du nichts mehr davon. Eine Woche später oder so, da hörst du dann nichts mehr davon. Aber es gibt auch Geschwister, die sehen ihre Sünde, die sind betroffen über ihre Sünde und da hörst du dann eine Woche, zwei Wochen später, boah, was mir Gott alles gezeigt hat danach. Ich wusste gar nicht, was da alles dahinter steckt, was da noch drunter ist, was da für ein Klotz ist quasi, für ein Stein von Sünde und falscher Einstellung und falschen Vorstellungen. Das gibt es auch. Was meinst du? Einer von den beiden tritt auf der Stelle, der andere wird wachsen. Das Wort Gottes, Jesus selbst, muss immer tiefer in uns eindringen. Und das hat nichts mit Auswendiglernen zu tun. Das Auswendiglernen, glaube ich nicht, dass das viel nützt. Das muss in deinem Herzen sein und du musst das verstehen und anwenden. Das hat mit dem Auswendiglernen nicht viel zu tun. Es gibt noch eine andere Stelle in Matthäus 7. Und das ist dann die letzte Stelle, die wir lesen. In Matthäus 7. Das ist so ähnlich. Das ist zwar kein Vergleich, Gleichnis mit Pflanzen, aber ich glaube, Jesus meint hier das ähnliche Prinzip. Matthäus 7 ab Vers 24. Matthäus 7 ab Vers 24. Da sagt Jesus: Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Das ist zwar kein Pflanzengleichnis, aber ich glaube, es meint was sehr, sehr Ähnliches. Der eine gräbt tief, bis er auf Felsen stößt. Die anderen bauen ihre Häuser auf Sand und die stehen dann schneller. Da ist dann schon was zu sehen. Während der andere immer noch in seinem Loch hockt. Der hockt da immer noch unten in seinem Loch und buddelt. Und die anderen kommen. Sag mal, wo bist du denn? Hey, was ist denn? Wo steckst du denn? Ach Gott, du bist ja immer noch da unten in deinem Loch. Sag mal, unsere Häuser stehen schon längst. Wir haben empfangen schon Gäste, wir feiern rauschende Feste. Und du, was machst du denn da unten in deinem Loch? Den siehst du auch nicht, der ist auch im Verborgenen da unten, während er tief gräbt, bis auf den Felsen stößt. Und er weiß aber, was er tut. Die anderen sehen es nicht. Aber das ist das Richtige, was er tut. Er tut das Richtige und dieses Haus wird stehen bleiben. Und das gilt natürlich für uns als Individuen und es gilt natürlich auch für uns als Gemeinde. Wir müssen aufhören, an den sichtbaren Dingen rumzudoktern, an denen wir sowieso nichts ändern können, sondern Gott sagt, wenn unsere Wurzeln in seinem Wort sind und wir vom Geist erfüllt sind und im Geist wandeln, weil das Wort uns leitet, im Alltag, wenn du nicht jeden Tag in deinem Wesen, zu deinem Ego stirbst und Jesus dein Herz verändert, jeden Tag, dann bist du kein Jünger. Das Gute ist, wenn wir das machen, dann wird das wahr werden, was Gott im Psalm 127 sagt. Wenn er das Haus baut, dann wird's fruchtbar, dann wird's was werden. Seinen Geliebten gibt er es im Schlaf. Jüngerschaft muss nicht total anstrengend sein und du bist nur am Schwitzen bis zum Umfallen. Das muss die Jüngerschaft nicht sein. Ja, wir sollen unser Kreuz tragen, das selbst verleugnen. Das heißt aber zu unserem Ego eben sterben. Und unser Kreuz tragen heißt eben, dass wir unser Ego zu Grabe tragen. Aber das heißt nicht, dass Jüngerschaft immer nur anstrengend ist. Meinst du, Jesus hat so gelebt, dass er jeden Morgen aufgewacht ist und gedacht hat, oh, was steht heute auf dem Plan? Ach du meine, oh, wieder durch halb Galiläa. Oh nee. Und wie wird's Wetter? Oh, 40 Grad, das darf doch nicht wahr sein. So hat Jesus nicht gelebt. Der ist mit Freude in den Tag gegangen und mit Zuversicht. Und so, genauso wird es für uns werden, wenn wir in Jesus bleiben. Wir werden viel Frucht bringen, weil Gott es so will und weil es so geschehen wird, weil er das Gedeihen gibt und weil er der Weinstock ist. Dann werden wir viel Frucht bringen, wenn wir in Jesus verwurzelt sind. Amen.